Sind Sie glücklich? Boah, was für eine Frage. Ich und glücklich? Eigentlich müssten Sie mich das jetzt fragen, ob ich glücklich bin. Marc, bist du glücklich? Und da müsste ich Ihnen eigentlich ehrlich antworten, ja, es geht so momentan. Aber so richtig glücklich weiß ich nicht. Kann ich Ihnen jetzt so integer, authentisch, ehrlich gar nicht so sagen. Aber sind Sie glücklich? Wir merken schon, dieses Wort Glück hat eine Spannung in sich. Wann kann sich jemand glücklich schätzen? Was bedeutet überhaupt Glück? Und vor allem, was bedeutet Glück für einen Christen? Dürfen sich Christen überhaupt Glück wünschen? Ich wünsche dir Glück, zum Beispiel zu deinem Geburtstag. Oder ist es dann doch so, dass wir eher die Variante bevorzugen, ich wünsche dir alles Gute und vor allem Gottes Segen. Das hört sich dann doch ein bisschen besser und gehobener an, oder? Also ich komme immer wieder so in diese Situation, dass ich mich hier in diesem Spannungsfeld befinde. Und wenn mich jemand fragt, ob ich glücklich bin, dann ist es dann sogar noch ein Schritt weiter. Weil ich als Christ müsste doch eigentlich sagen, von ganzem Herzen heraus, ja, ich bin glücklich. Aber das Leben schreibt manchmal andere Zeilen. Wobei, Sie sehen mich heute hier stehen, eigentlich müsste es mir gut gehen. Und es geht mir gut. Also in diesem Sinne könnte ich jetzt doch sagen, ich bin glücklich. Und doch ist in meinem Herzen etwas, was mich anhalten lässt. Wo ich überlege, nachdenke und sage, ah, damit bin ich doch eigentlich gar nicht zufrieden. Da gibt es Situationen am Arbeitsplatz, in der Erziehung, mit den Kindern, vielleicht sogar mit der Frau oder mit dem Ehemann. Ah, das könnte doch eigentlich besser sein. Also so glücklich bin ich doch dann da gar nicht. Wie wäre es, wenn wir lernen, anzufangen, mal diese Unzufriedenheit abzulegen? Ich erwische mich da fast tagtäglich. Und das ist, glaube ich, eine Lernerfahrung. Und deshalb spreche ich jetzt hier mit Ihnen eher aus meiner Perspektive, wie ich das Glück wahrnehme. Und ich möchte mit Ihnen eintauchen in den biblischen Text, weil ich mich gefragt habe, wo ich mich damit mal auseinandergesetzt habe, was bedeutet denn eigentlich Glück in der Bibel? Was sagt Jesus eigentlich zum Thema Glück? Finden wir dieses Wörtchen Glück überhaupt im Alten Testament oder im Neuen Testament? Also in der Heiligen Schrift, in der Bibel? Was würden Sie antworten? Gibt es Textstellen, wo Jesus über das Glück spricht? Und als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir eine Textstelle sofort in den Sinn gekommen. Es ist nicht mit Glück formuliert, zumindest in meiner Lutherbibel nicht. Dort ist es eher beschrieben mit Seligpreisungen. Aber in anderen Übersetzungen, und ich habe heute eine sehr moderne Übersetzung dabei, Hoffnung für alle, aus der ich heute auch vorlesen möchte, dort wird es mit Glück beschrieben. Und ich möchte mit Ihnen diese Passage lesen. Sie steht in Matthäus 5. Es geht hier um den Einstieg, Jesu erste große, gewaltige Rede, die Bergpredigt. Und genau dort spricht er von dem Thema Glück. Oder wie es der Luther nennt, vom Seligsein. Matthäus Kapitel 5 und ich lese hier ab Vers 3. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. In der Lutherübersetzung steht, ihnen gehört das Himmelreich. Vers 4, glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Und hier steht auch wieder beim Luther, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verfolgt, verachtet und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt. Oh, jetzt können Sie sagen, oh, was ist denn das für ein Glück? Ich habe mich genau das Gleiche gefragt. Was hat denn das mit Glück zu tun? Aber wenn man in den Texten ein bisschen näher hineinschaut, dann wird man das Zählen anfangen. Wie oft kommt dieses Wort Glück vor? Man wird feststellen, es sind hier 9 Seligpreisungen. 9-mal kommt so dieses Glück an den Anfang gestellt. Glücklich ist derjenige und so weiter. Und die 1. und 8. Seligpreisung sind verpackt mit ihnen gehört das Himmelreich. Also anscheinend die Menschen, die mit Jesus zu tun hatten, sich mit ihm auseinandergesetzt haben, die Botschaft von ihm angenommen haben, gesagt haben, ja, Herr, das ist ja ein Geschenk. Das ist ja ein Geschenk, was du mir gemacht hast. Ich bin frei. Ich darf ein glücklicher Mensch sein. Genau für die Personen ist es geschrieben. Also in diesem Sinne eigentlich für die ganze Menschheit. Die Frage ist nur, kann ich dieses Glück annehmen oder tue ich mich ein bisschen schwer damit? Weil es so schwierig ist zu fassen, zu spüren. Wo ist denn dieser Jesus? Wie kann ich ihn erleben? Wie kann ich dieses Glück spüren? Und dann sind wir wieder bei unserer Unzufriedenheit. Da ist doch das in meinem Leben, was nicht gut läuft. Vielleicht ist da eine Krankheit, die Sie sehr plagt. Da ist eine Situation gewesen, wo ein Mensch von Ihnen erst kürzlich gegangen ist. Und Sie müssen den Schmerz verarbeiten. Was hat das mit Glück zu tun? Und ich kann Sie verstehen. Aber ich glaube, wer Sie noch besser verstehen kann, das ist Jesus. Weil genau da rein spricht er. Die Trauernden, die Fragezeichen im Leben haben, wo die Herausforderungen gezeichnet sind. Aber genau diesen Menschen spricht er zu, lass das Glück nicht ziehen, sondern nimm es, halt es noch fester, weil ich möchte es dir geben. Ich schaffe dir wieder Ruhe und Frieden. Ja, dieses Glück, was uns hier Jesus beschreibt, fasziniert mich. Und ich habe mir nachgedacht, Mensch, warum ist es in einer Übersetzung wie bei Luther jetzt nicht mit Glück? Wer eine Lutherbibel zu Hause hat, einfach mal reinschaut, wird sehen, Seligpreisungen, er schreibt immer von selig. Selig ist derjenige. Und wenn wir in andere Übersetzungen schauen, die Schlachtübersetzung genauso mit selig, Elberfelder Übersetzung spricht plötzlich von glückselig ist derjenige. Punkt, Punkt, Punkt. Und hier in modernen Übersetzungen wird es dann sogar mit nur glücklich ist der formuliert. Wie kann das sein, dass es hier so unterschiedliche Übersetzungen überhaupt gibt? Ich meine, die Elberfeld-Übersetzung ist sehr clever. Die macht einen Spagat, die nennt einfach das Glück und das Selig, packt das zusammen und nennt das glückselig. Wie kommt aber der Luther auf selig? Und ich habe mir gedacht, wenn man schon mal Griechisch ein bisschen, das Altgriechische ein bisschen lernen durfte, es gibt da ganz tolle Nachschlagewerke. Muss man nicht unbedingt gleich alles auswendig lernen, einfach ein Büchlein zur Hand nehmen, das ist das kleine Wörterbuch zum Neuen Testament, griechisch-deutsch. Und ich habe mir da so ein Register, ein Verzeichnis angesetzt, dass ich einfacher dann hier mich zurechtfinde. Und dieses Wort, was hier im griechischen Urtext steht, für dieses selig oder glückselig oder glücklich, das heißt Makarios. Und ich habe mir gedacht, so, was steht denn jetzt hier genau wirklich als Übersetzung drinnen? Was heißt denn dieses Wort Makarios genau? Vielleicht findet sich ja eine Definition noch dort dabei. Also dann gehe ich hier mal unter dem Buchstaben Mü, Makarios M. Und da steht bei mir, also dieses griechische Wort Makarios, und dann kommt die Übersetzung danach. Und siehe da, das kann übersetzt werden mit glücklich. Ah, glückselig. Aha. Unselig. Okay, also man kann sich austoben in gewisser Art und Weise. Aber was heißt es denn jetzt wirklich? Und bei manchen Wörtern hier drinnen, in diesem Büchlein, geht eine Klammer auf. Weil manche Wörter müssen erklärt werden. Und das ist bei diesen der Fall. Und ich möchte es einfach mal vorlesen, weil mich das bewegt und sehr beeindruckend ist. Hier geht die Klammer auf und hier steht, das Wort drückt einen Zustand von Gott geschenkter Freude aus. Das bedeutet dieses Wort selig, glücklich, glückselig. Ich lese nochmal, das Wort drückt einen Zustand von Gott geschenkter Freude aus. Da geht es um unser Wohlbefinden. Aber noch mehr. Ich habe Ihnen nämlich zwei Wörter ausgelassen. Ich lese nochmal vor. Das Wort drückt einen Zustand von Gott geschenkter Freude ohne Ende aus, steht hier. Ohne Ende, mit Ewigkeitscharakter. Also dieses Wörtchen kann man gar nicht fassen, das kann man gar nicht beschreiben. So wertvoll ist dieses Glück. Es hört niemals auf. Was fangen wir jetzt damit an, wenn Jesus so zu uns spricht? Ich möchte mal sagen und behaupten, glücklich zu sein bedeutet, zum Reich Gottes zu gehören. Denn wir haben das ja in dieser ersten Seligpreisung gelesen und auch in der achten, ne? Ihnen gehört das Himmelreich. Ihnen gehört die neue Welt Gottes. Also kann ich nicht anders, wenn ich jetzt diesen Glückszustand hier auch in der Definition hatte, in diesem Büchlein, zu sagen, Moment mal, das heißt, wenn ich von ganzem Herzen dieses Geschenk, was mir Jesus geben möchte, annehme, dann gehöre ich doch zu ihm. Also das heißt, glücklich zu sein bedeutet, zu Jesus zu gehören. Wie ging es Luther? Wer die Geschichte von Luther kennt, er hat auch Fragen gehabt zu dieser sogenannten Erlösungsgewissheit. Wie kann man frei werden? Wie kann man gerettet werden? Und Luther hat sich ja auch auf den Weg gemacht, bis nach Rom. Und wo er in Italien unterwegs ist, der wäre fast gestorben, weil er so krank geworden ist. Er hat es aber dann doch bis zu dieser Treppe geschafft. Und wer schon mal von Ihnen in Rom war, kennt diese Treppe. Und Luther stand vor ihr, sah nach oben und fing an, sie hoch zu kriechen. Und er hat sich immer wieder die Frage gestellt, wann legt sich dieser Schalter um? Wann werde ich frei in meinem Leben? Wann ist mein Herz von Glück erfüllt? Aber wir wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Je weiter er nach oben gekrochen ist, es hat sich nichts geändert in seinem Leben. Und so ist er dann wieder von Rom ab, wieder zurück nach Hause. Und für sich innerlich hat er dann angefangen, ich bin überzeugt davon, von Gott bewegt. Und wir wissen auch die Geschichten, wenn wir das nachlesen, was ihm alles begegnet ist, wie er beschützt worden ist von einer helfenden Hand, dass er angefangen hat, das Neue Testament in Windeseile zu übersetzen. Und ganz am Anfang in Matthäus Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 5 Bergpredigt, dann ist da dieses Wort, glückselig, selig oder glücklich. Wie geht Luther mit diesem Wort um? Und ich möchte eine andere Textstelle nennen, nur herausgegriffen. Es gibt mehrere. In Markus Kapitel 16, Vers 16, da steht, wer da glaubt und getauft wird, der wird, was sagt Luther? Der wird selig werden. In anderen Übersetzungen steht, der wird errettet werden, der wird erlöst werden. Aber Luther übersetzt dieses Wort mit selig. Und ich natürlich gleich nachgeschaut, ist das gleiche Wort? Bestehen da Zusammenhänge? Und im Griechischen, im Urtext ist es nicht das gleiche Wort. Hier steht das Wort sozo für gerettet, errettet werden. Aber bei uns in der Bergpredigt steht für selig oder glücklich, glückselig, Makarios. Wieso nimmt Luther einen deutschen Begriff, selig, für zwei griechische unterschiedliche Begrifflichkeiten? Wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen, dann glaube ich, er hat es deshalb mit selig beides übersetzt, weil es für ihn so nah dran war, weil es zusammengehört, weil er es selbst in seinem Leben erlebt hat. Er wollte errettet werden. Er hat wahrgenommen, was es bedeutet, frei zu sein, von all diesen Sünden und keine Ablässe zahlen zu müssen oder nicht irgendwo raufkriechen zu müssen, sondern er hat es einfach zu Gott abgegeben. Er hat gesagt, Herr, ja, ich nehme dieses Geschenk von ganzem Herzen an. Und ich weiß, wenn ich es annehme, dann bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Aber ich weiß auch, dass mir dann das Himmelreich gehört, weil du es verheißen hast. Und deshalb weiß ich auch, ich bin errettet. Also nach Luther müssten wir jetzt sagen, im griechischen Urtext zumindest, wer Sozo ist, der sollte auch Makarios sein. Übersetzen wir das Ganze mal ins Lutherdeutsch. Wer selig ist, sollte auch selig sein. Oder jetzt für uns aufs Neudeutsche, damit es ganz klar wird, wer erlöst ist, sollte auch glücklich sein. Stimmen Sie mir zu? Das ist ja gar nicht so einfach, das einfach mal so in sich sacken zu lassen und zu sagen, ja, es stimmt. Es ist eigentlich ganz nüchtern. Wer erlöst ist, der darf glücklich sein. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir haben jetzt hier den Urtext gehabt, den altgriechischen Text. Und wir haben ja, wenn wir heute nach Griechenland fahren würden, ein Neugriechisch. Gibt es denn dieses Wort Glück auch im Neugriechischen? Oder was heißt Glück auf Neugriechisch? Und wenn man da in den Lexikas nachschaut, wird man drinnen finden, dass glücklich übersetzt heißt heute modern Eutyches. Eutyches. Ich habe dann mal nachgesucht in der Bibel, ob dieses Wort Eutyches irgendwo vorkommt. Ich habe es nirgendwo gefunden, außer einen Namen. Und zwar einen Namen, der heißt Eutychos oder Eutychus ausgesprochen. Und ich habe natürlich dann gleich diese Textstelle aufgeschlagen. Eutychus heißt ja dann übersetzt der Glückliche. Und diese Textstelle steht in Apostelgeschichte Kapitel 20. Und die möchte ich gemeinsam mit Ihnen lesen. Und ich sage Ihnen vorweg, wenn jemand Humor hat, meiner Ansicht nach, dann ist es Gott selbst. Also Gott muss den Humor auch geschaffen haben, weil wie kann es sein, dass so ein modernes Wort wie Eutychus übertragen wird bis ins Neue Testament hinein und wir dann von einem Mann jetzt plötzlich lesen werden, der Glückliche genannt wird und dem folgende Situation passiert. Also gehen wir mal hinein in Apostelgeschichte Kapitel 5. Kapitel 20, Apostelgeschichte Kapitel 20 und dort lese ich mal ab Vers 7. Ich lese aus der modernen Übersetzung Hoffnung für alle. Da steht am Sonntagabend, also am ersten Tag der Woche, kamen wir zusammen, um das Abendmahl zu feiern. Und Paulus, der predigte. Weil er schon am nächsten Tag weiterreisen wollte, nahm er sich viel Zeit und sprach bis Mitternacht. Der Raum im Obergeschoss, in dem wir uns befanden, war durch viele Öllampen erhellt. Ein junger Mann. Er hieß Eutychus, also der Glückliche. Saß auf der Fensterbank. Während der langen Predigt des Paulus wurde er vom Schlaf überwältigt. Dabei verlor er das Gleichgewicht und fiel durch das offene Fenster 3 Stockwerke tief. Als die Männer ihn aufhoben, war er tot. Paulus lief hinunter, beugte sich über den Toten und nahm ihn in seine Arme. Dann sagte er zu den Leuten, jetzt seid doch mal ruhig, er lebt. Was ist hier passiert? Was findet hier statt? Da ist ein Mann, der heißt Eutychus, der Glückliche. Und da gibt es eine lange Predigt. Und er schläft ein und fällt aus dem Fenster. Und die Männer gehen runter und sie können nur noch seinen Tod feststellen. Und ich spreche zu Ihnen heute und auch zu mir. Wie schnell kann modernes Glück vorbei sein? Wir wissen nicht, wie es in den nächsten Minuten in unserem Leben weitergeht. Das liegt nicht in unserer Hand. Aber hier ist ein Mann, der ist buchstäblich tot. Paulus geht hinunter, beugt sich über den Mann Und wie durch ein Wunder, ja, wir können das nicht anders ausdrücken, ruft der Paulus der Masse zu, er lebt. Ich meine, wie wird es den Menschen gegangen sein? Wie wird es uns gehen, wenn so etwas passiert? Da ist der Raum gefüllt, viele Menschen, und plötzlich ist jemand tot. Wie würden wir reagieren? Da wäre wahrscheinlich Panik, da wäre Unruhe, da wäre ein Gerede. Und Paulus sagt doch einfach, seid doch einfach mal still. Wir haben doch hier jemanden, der uns hilft, der an unserer Seite ist, der unser Schöpfer ist. Er kann wieder zu Leben machen. Und er hat es in dem Fall gemacht. Wir könnten uns natürlich fragen, warum macht er das nicht manchmal bei uns? Das sind die Fragen, die ich Ihnen nicht beantworten kann. Aber ich kann mein Leben in seine Hände geben. Weil ich weiß, der nächste Augenblick, wenn ich einschlafen werde, ist der Augenblick, wo ich Jesus in dem Himmel wiedersehen werde, wenn er wiederkommt, um uns zu sich nach Hause zu holen. Und das ist doch das unbeschreiblichste Glück, was wir als Christen überhaupt haben dürfen. Das ist eine Verheißung. Das ist nicht nur ein Wunschdenken, das ist Tatsache. Das hat uns Jesus versprochen. Und dieses Geschenk, dieses zweite Geschenk, Jesus für uns gestorben, Jesus auferstanden, wird aber wiederkommen, dieses zweite Geschenk dürfen wir auch von ganzem Herzen annehmen. Dieses Glück. Wie ging es hier weiter? Also, seid ruhig, er lebt. Paulus ging wieder hinauf, er brach das Brot und sie feierten gemeinsam das Abendmahl. Die Szene scheint zusammengeschnitten zu sein, aber es kommt mir so vor, wie wenn Paulus es jetzt so wahrnimmt, ja gut, da ist halt gerade mal ein Unglücksfall passiert. Aus diesem Unglück haben wir Glück gemacht, er geht wieder hoch und weil er noch den Menschen viel zu sagen hatte, haben sie weitergemacht einfach und haben das Abendmahl miteinander gebrochen. Wie wenn nichts gewesen wäre. Was hier aber interessant ist, wenn wir weiterlesen, er sprach noch lange mit ihnen, bevor er sie dann bei Tagesanbruch verließ. Eutyches brachten sie unversehrt nach Hause und alle waren glücklich darüber, dass er wieder am Leben war. Ist eigentlich so wie ein Hollywood-Streifen. Er möchte man gar nicht so hören im biblischen Kontext. Aber letztendlich ist das eine wunderschöne Geschichte zur Illustration und zu zeigen, was wahres, echtes Glück darstellt. Dieses moderne, menschliche Glück, habe ich mir hier aufgeschrieben, das kann schnell vorbei sein. Und in einem Lexikon steht, dieses moderne griechische Wort für Glück heißt Eutychia. Es kommt auch nicht im Neuen Testament vor. Dieses moderne Glück ist nicht von ewiger Dauer und wird dem Zufall zugeschrieben. Also Zufall in Klammer, Fortuna oder auch Schicksal genannt. Dieses Glück, dieses moderne Glück gibt es in der Bibel nicht. Aber da gibt es dieses Makarios-Glück. Und dieses Makarios-Glück, und deshalb habe ich hier eine Elberfelder Studienbibel mitgebracht heute. Und das können Sie auch nachlesen, wenn Sie selbst diese Bibel zu Hause haben. Ich sage Ihnen einfach mal die Seitenanzahl. Dort gibt es ein Nachschlageregister hinten drinnen auf der Seite. Einfach zu merken, 1999 wird diese Begrifflichkeit erklärt. Aber ich finde es spannend, wie es erklärt wird. Da steht, Makarios dagegen ist jemand, den Gott nicht durch günstige Umstände glücklich macht, sondern auf Zeit und Ewigkeit völlig zufriedenstellt, indem er durch Christus und den Heiligen Geist in ihm Wohnung nimmt und ihn in seine ewige Gemeinschaft aufnimmt. Makarios zu sein, bedeutet, zum Reich Gottes zu gehören, das auch sichtbar werden wird. Deshalb bezeichnet Makarios den Zustand, in dem wir zwar noch in der Welt, aber von ihr unabhängig sind. Man ist ganz von Gott abhängig, der schon jetzt und dann einmal endgültig alle Mangel ausfüllt und nicht von den Umständen her. Was fangen wir nun damit an? Wir wissen, dass dieses Glück, das ist unendlich, was hier beschrieben wird in der Bibel. Wir wissen aber auch, dass dieses Wort Glück in uns Spannungen erzeugt, weil es doch so schwierig ist, es im Alltag umzusetzen. Ich kann für mich nur sagen, es gibt Dinge wie Geschenke, die kann man nur von ganzem Herzen annehmen und es auch dabei belassen. und einfach loszulassen und zu sagen, ja, Herr, lieber Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Du hast mir das Geschenk gegeben. Ich kann auch glücklich sein. Und du wirst mir dabei helfen, das auch auszustrahlen, auch diese Hoffnung zu verspüren. Auch wenn ich manchmal in meinem Leben unzufrieden bin, auch wenn es Situationen gibt, die gar nicht gut laufen. Aber durch dich, Herr, du gibst mir die Kraft dafür und die Stärke. Wir könnten das Ganze jetzt natürlich weiterspinnen. Wir könnten jetzt noch ins Alte Testament schauen. Dort gibt es ein ähnliches Wort, das heißt im Hebräischen Aschre. Und dort gibt es auch genau wieder die gleichen Verbindungen. Sie bräuchten nur in die Psalmen gehen, gleich ins erste Kapitel, Psalm 1, Vers 1. Dort steht dann, glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, zum Beispiel. Und in einer Begriffsdefinition steht hier auch, also im Neuen Testament entspricht Makarios dem alttestamentlichen Aschre, dass den von Gott Gesegneten und wiederum endgültig in seine Gemeinschaft Aufgenommenen bezeichnet. Es geht immer wieder um diese Endgültigkeit, um diesen Ewigkeitscharakter. Und das muss man natürlich erstmal verarbeiten, was jetzt hier auf uns einprasselt. Aber trotz allem, dieses Glück in den Psalmen hört nicht auf. Wir könnten jetzt Psalm für Psalm durchgehen. Ich greife noch spontan einen heraus im Psalm 32. Psalm 32, dort steht auch geschrieben, ich nehme einfach den Vers 1. Glücklich sind alle, denen Gott ihre Sünden vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Ja, ihnen wurde vergeben. Wenn sie das Geschenk von ganzem Herzen angenommen haben, dann ist vergeben, dann ist zugedeckt. Gott begräbt sogar in den Tiefen des Meeres. Er holt es nicht mehr hervor. Wer hervorholen kann, das sind wir. Und dann wird man halt auch unzufrieden. Aber Gott sagt zu uns, nein, tun Sie das nicht. Tun Sie das nicht. Es ist doch schon längstens vergeben. Werden Sie ein glücklicher Mensch. Ich schenke Ihnen doch die Kraft dafür. In Psalm 146 wäre noch ein Abschnitt. Glücklich aber ist der Mensch, der seine Hilfe von dem Gott Jakobs erwartet. Glücklich ist, wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt. Und das sind so diese Abschlüsse, die mich bewegen und mich zu einem zufriedenen Menschen machen. Und abschließen möchte ich mit einem Psalm. Das ist ein kompletter Psalm, der nur um das Glück geht. Psalm 16, der ist überschrieben hier in dieser modernen Übersetzung. Ich kann mein Glück nicht fassen. Ich kann mein Glück nicht fassen. Und ich weiß nicht, wie Sie es sagen würden, aber mir geht es so. Und das ist wie ein Gebet. Und dieses Gebet möchte ich jetzt noch für mich, aber auch für Sie zum Ende hier richten. Beschütze mich, Gott, denn dir vertraue ich. Du bist mein Herr, mein ganzes Glück. Darum freue ich mich über alle, die nach deinem Willen leben. Auf sie kommt es im Land entscheidend an. Wer sich aber von dem lebendigen Gott abwendet und anderen Göttern nachläuft, der kommt aus dem Kummer nicht mehr heraus. Diesen Göttern will ich kein Opfer bringen und nicht einmal ihren Namen nennen. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir alles, was ich brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Was du mir gibst, ist gut. Was du mir zuteilst, gefällt mir. Ich preise den Herrn, denn er hilft mir, gute Entscheidungen zu treffen. Tag und Nacht sind meine Gedanken bei ihm. Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich so sehr, dass ich es nicht für mich behalten kann. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit, denn du wirst mich dem Tode und der Verwesung nicht überlassen. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich kann mein Glück nicht fassen. Nie hört es auf. Und dieses Gebet, das wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihr Glück nach und nach fassen können, aber doch nicht so weit, dass Sie sagen, es wird endlich. Es bleibt unendlich. Aber dafür können wir von ganzem Herzen Danke sagen. Mit diesem Gebet. Amen.